Also zuerst einmal vielen Dank an den Vorsitzenden, dass ich hier über das BSA sprechen darf, dass er wirklich eine Domäne der Urologen ist, und ich freue mich besonders darüber und möchte immer als Internist einen kleinen Beitrag zur Debatte leisten. Und es freut mich auch, dass ich wirklich nahtlos an den Vortrag von Wolfgang Höttl anschließen kann, allerdings auf einem völlig anderen Gebiet, und ich werde Ihnen gleich erklären, warum. Das, womit wir uns internistische Onkologen begonnen haben, im letzten Jahrzehnt intensiv zu beschäftigen, ist ein völlig anderes Stadium des Prostatakarzinoms. Und Sie sehen hier auf diesem Slide noch einmal ganz schön aufgezeigt die verschiedenen Stadien des Prostatakarzinoms, von einem asymptomatischen zu einem symptomatischen, von einem nicht metastasierenden zu einem metastatischen, von einem kastrationssensitiven zu einem kastrationsresistenten Karzinom. Und da, wo wir uns in den letzten Jahren intensiv damit beschäftigt haben, ist diese Phase, diese letzte Phase am Übergang von asymptomatischen zu symptomatischen Patienten bei metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinoms. Und interessanterweise, das ist jetzt ein komplettes, die Amerikaner würden sagen, switching the gears zwischen den Vorträgen, aber trotzdem ist das vorletzte Tier mit dem Stress Promoting Factor des BSA bei diesen Patienten genauso der Fall. Und trotzdem ist das BSA ein wichtiger Tumormarker und ein wichtiges Hilfsmittel, wenn es richtig interpretiert wird. Und die Daten dazu möchte ich Ihnen zeigen. Also kurz eine Übersicht, worüber möchte ich sprechen. Wie messen wir den Therapieerfolg beim fortgeschrittenen Patienten? Spielt das BSA da eine Rolle? Wie schaut es im Kollektiv aus? Wie schaut es im individuellen Patienten aus, das ja für die tägliche Praxis wesentlich wichtiger ist? Gibt uns der BSA-Anstieg einen Hinweis auf die Notwendigkeit zur Intervention, zur Einleitung einer Therapie im kastrationsrefraktären Stadium? Gibt er uns eine Hilfe in der Therapiebeendigung oder in der Therapieumstellung? Und da werde ich wahrscheinlich doch so viel Zeit brauchen, dass ich die letzte Aufgabe dann ganz dem lieben Kollegen Schatzl überlassen darf. Warum hat dieses Gebiet, diese späte Phase des Prostatakarzinoms in der letzten Zeit viel Aufmerksamkeit erraten? Warum ist es wichtig, dass man darüber spricht? 2004 erst sind im New England Journal zwei Landmark Studies erschienen, die wirklich eindeutig gezeigt haben, dass das Prostatakarzinom eine chemotherapieempfindliche Erkrankung ist, und das Docetaxel ist heutzutage der Standard in diesem Stadium. In jüngster Zeit heuer allein sind zwei Substanzen in dieser Indikation neu registriert worden, nämlich eine neue Hormontherapie, das Abiraterone-Acetat, das Cabazitaxel, ein neues Taxan. Es gibt positive Phase-3-Studien bei einer knochenstärkenden Substanz, und eine neue Hormontherapie ist ebenfalls am Horizont. Also es tut sich einiges, und für alle diese Etablierung dieser neuen Therapieformen braucht man natürlich klinische Studien. Warum ist das beim Prostatakarzinom eine so viel größere Herausforderung als bei anderen Tumorerkrankungen? Weil eben ein Großteil der Patienten mit Prostatakarzinom keine messbare Erkrankung hat. Und wir brauchen deswegen Biomarker. Wir brauchen auch das BSA als derzeit best untersuchten Tumormarker, um den Therapieerfolg bei diesen Patienten zu messen und auch die Indikation zur Therapieeinleitung abzuschätzen. Sie sehen, das sind drei große Serien. Eine kleinere aus dem Memorial Sloan Kettering Center mit 124 Patienten, und eine große, diese TAX-327-Studie, eine der Docetaxel-Studien, und ich werde da im Lauf immer wieder auf Daten dieser Studie zurückkommen, weil sie uns eben ein wirklich großes Kollektiv an Patienten bietet und das natürlich die Voraussetzung ist, wirklich vernünftige Beobachtungen zu machen. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit dahin lenken, dass eben nur ein kleiner Prozentsatz, ungefähr 20% der Patienten, eine messbare Erkrankung hat. Das ist völlig anders als in allen anderen Tumorarten, weil eben viele Patienten nur ein steigendes BSA beziehungsweise die meisten Patienten lediglich Knochenmetastasen haben. Ich möchte sozusagen der Standard, nach denen wir Response-Kriterien bestimmen in diesen Patientenpopulationen, in klinischen Studien, die nach Good Clinical Practice ablaufen, werden definiert durch die Arbeit der Prostate Cancer Clinical Trials Working Group. 2008 ist die zweite Auflage davon erschienen und das ist wirklich die Basis, mit dem wir in diesen vielen internationalen und auch alle länderübergreifenden Studien zusammenarbeiten. Ich möchte Ihnen nur jetzt einige Herausforderungen zeigen, typische Herausforderungen, die eben ganz genau in diesem Paper definiert sind und wo wir sehr froh sind, wo wir uns anhalten können. Das sind zum Beispiel die Herausforderungen des Einschlusses eines Patienten, weil eine Progression der fortgeschrittenen Erkrankung stattgefunden hat und wie tricky da der PSA ist, nicht? Man hat zweimal ein ansteigendes PSA. Wir fordern, dass die Patienten im Abstand von einer Woche diese PSA-Bestimmungen haben. Das dritte PSA sinkt dann plötzlich wieder ab. Ist das jetzt eine PSA-Progression oder nicht? Das ist wahnsinnig schwierig, aber natürlich ganz wichtig, ganz, ganz genaue Kriterien zu definieren, weil nur dann, wenn wir die Kriterien so genau definieren, wird die Patientenpopulation einheitlich. Das ist eine Darstellung des PSA, die auch gefordert wird, vor allem für Phase 1 und für Phase 2 Studien, wo man die Wirksamkeit einer Substanz sehr schön abschätzen kann. Das ist ein sogenannter Waterfall-Plot. Und Sie sehen hier das PSA-Ansprechen von 23 Patienten unter einer Substanz. Wenn die Balken nach unten möglichst hoch sind, sieht man, dass diese Substanz eine wirkliche Wirksamkeit hat. Und das ist die Basis, wo man dann von Phase 2 Studien in letztendlich Phase 3 Studien gehen kann, wo es dann in den meisten Fällen der klinische Endpunkt, das Gesamtüberleben und eine Verbesserung auch der Lebensqualität ist. Eine typische Herausforderung auch die Interpretation von bildgebenden Verfahren in diesen Studien, und damit höre ich damit schon auf. Sie sehen da einen Ganzkörperscan in der Woche 13, wo es zum Auftauchen von neuen Läsionen gekommen ist, die dann aber stabil bleiben unter der Therapie bis zur Woche 25 und dazu parallel den PSA-Verlauf. Also alle diese Herausforderungen sind hier genau dokumentiert, und das ist der Goldstandard, den wir im Moment verwenden für Good Clinical Practice. Aber wie schaut's aus im individuellen Patienten, was ja für uns im täglichen Alltag wesentlich, wesentlich wichtiger ist? Gibt uns der PSA-Response einen Hinweis für einen Benefit durch die Therapie im individuellen Patienten? Die Daten für Docetaxel sind vorhanden, die sind meiner Meinung nach ausreichend, und die möchte ich Ihnen jetzt dann kurz vorstellen. Wichtig ist, und das ist auch wichtig, ich glaube auch, dass sich das wirklich jeder einprägen sollte, dass bevor man einen beim fortgeschrittenen Patienten sozusagen ein PSA-Ansprechen beurteilt oder ein Ansprechen beurteilen kann mittels des PSA, ist ein Abwarten von zumindest 12 Wochen Therapie notwendig. Und da sehen Sie nun das PSA-Verhalten von Patienten unter Chemotherapie in einem Kaplan-Meier-Plot dargestellt. Das sind Daten aus einer großen Docetaxel-Studie. Und was ganz eindeutig ist, die Patienten, die einen Normalwert des PSA unter Therapie erzielen, haben bei Weitem den größten Vorteil durch diese Intervention. Es ist also nicht reine PSA-Kosmetik, die wir da betreiben, sondern der PSA-Decline hat einen eindeutigen Benefit auch für das Überleben der Patienten in dieser Situation. Das ist im Moment die derzeitige Definition, dass wir sagen, wenn der Patient einen PSA-Decline im fortgeschrittenen Stadium unter einer Chemotherapie von 30% erreicht, ist das ein eindeutiger Vorteil für diesen Patienten, und die Therapie hat gewirkt. Somit scheint mir der Vorteil eines PSA-Response unter Docetaxel gesichert. Wie schaut es unter der Hormontherapie aus? Wie schaut es unter Immuntherapie aus? Hormontherapie immer mit den neuen Substanzen. Wir wissen, dass sozusagen unser Bild des hormonkastrationsrefraktären Prostatakarzinoms ändert sich oder hat sich geändert in den letzten Jahren. Es ist die Produktion der Hormone in den Gonaden und in der Nebennierenrinde, aber auch die Produktion der Tumorzelle selbst, eine intrakrine Produktion, wo die Tumorzelle ihren Hormonrezeptor selbst stimuliert. All das kann mit neuen Substanzen abgefangen werden, weil eben die Hormonspiegel weiter gesenkt werden können mit einer Substanz, die wir jetzt zur Verfügung haben, und das ist wirklich ein großer Fortschritt mit dem Abiraterone-Acetat. Aber hat ein Absinken des BSA unter dieser Hormontherapie wirklich einen Benefit für diese Patienten? Und können wir sagen, solange das BSA stabil ist, solange der BSA zurückgeht, sollen wir diese Therapie fortsetzen oder nicht? Das sind präklinische Daten, die schon eindeutig zeigen, dass die Exposition von Abiraterone zu einem Absinken des Tumorvolumens und des BSA führt in einem Tiermodell. Und da sehen Sie die Phase, die Waterfall-Plots, die ich Ihnen, das System habe ich Ihnen früher gezeigt, der Phase 1 und der Phase 2 Studien. Also mit diesen Waterfall-Plots, mit diesem eindeutigen BSA-Abfall hat man sich eindeutig wohlgefühlt, in die Phase 3 Studie zu gehen, die letztendlich zeigen konnte im Vergleich mit Placebo bei Patienten nach Docetaxel, dass es durch diese neue Substanz zu einer eindeutigen Verbesserung des Gesamtüberlebens kommt. Auch hier passt eigentlich alles ganz schön zusammen. Es ist die Time to Progression verbessert, es ist das Disease-Free Survival verbessert, es ist auch die BSA-Ansprechrate verbessert. Ein weiterer indirekter Hinweis, dass das BSA in dieser Population eine Relevanz hat. Die genaue Analyse steht noch aus. Eine viel größere Herausforderung ist die Immuntherapie. Und ich möchte Sie jetzt noch einmal zu einem der ersten Slides zurückführen, wo Sie unten eine Therapie gesehen haben, das Sipoleucel-T. Das ist eine Immuntherapie mit dendritischen Zellen, die erste Immuntherapie mit dendritischen Zellen in den USA, die weltweit zugelassen worden ist, letztes Jahr von der FDA. Eine relativ herausfordernde Therapie, auch für alle regulatorischen Behörden, weil es die erste wirkliche personalisierte Therapie ist. Man nimmt den Patienten, man isoliert mit Leukapherese die dendritischen Zellen der Patienten, stimuliert die extrakorporal mit Prostate Alkaline Phosphatase zusammen mit GM-CSF und gibt dann diese aktivierten dendritischen Zellen wieder zurück an die Patienten. Das ist aber nicht die einzige Herausforderung dieser Therapie. Eine weitere Herausforderung dieser Therapie ist, dass es bei diesen Therapien zu keinem BSA-Response oder auch zu keiner Verbesserung des Recurrence-Free Survival gekommen ist. Und das war sicher auch ein Grund dafür, warum die Zulassung dieser Therapie so lange gedauert hat, obwohl sie im Overall Survival einen eindeutigen Vorteil zeigen konnte. Also wir stehen bei der Immuntherapie vor einem Phänomen, dass wir eine Therapie-Response haben, aber einen Therapie-Response, der sich weder im klinischen Progress, ja, also in einer Verbesserung des Progression-Free Survivals zeigt und auch nicht in einer Verbesserung des BSA. Das Gleiche gilt für eine zweite Tumorvakzine, die eigentlich schon aufgegeben worden ist, also ein off-the-shelf-Produkt, wo eben das BSA zusammen mit co-stimulatorischen Molekülen in eine Plasmid-DNA eingebracht wird und dann in eine Packaging-Zelllinie und zuerst in ein Vaccinia-Virus und dann in ein Foulbox-Virus hineinkommt. Eine einfachere Vakzine und die wurde letztendlich resultiert dann beides im Gleichen. Sie sehen da oben noch einmal die extrakorporal stimulierte dendritische Zelle. Hier passiert das Ganze im Körper, nämlich dass diese infizierte Zelle zerfällt und die Aufnahmeprodukte die dendritische Zelle sozusagen in corpore aktivieren und letztendlich passiert das Gleiche. Und es ist auch das gleiche Phänomen, weil diese Vakzine war eigentlich schon aufgegeben, weil es eben keinen BSA-Response gegeben hat, keine Verbesserung des Progression-Free Survivals. Die Erfahrungen, die man beim Sipoleucel gemacht hat, haben dann dazu geführt, dass man die Daten noch einmal analysiert hat, einige Jahre später sozusagen noch einmal herausgenommen hat aus dem Pfeil. Und wenn man das Overall Survival anschaut, sieht man genauso bei diesen Patienten eine Verbesserung, eine signifikante Verbesserung des Overall Survival. Und das NCI hat es eine der wenigen, nicht firmengesponserten, sondern wirklich vom NCI gesponserten Studien vergleicht derzeit diese Prostvac-Tricom-Vakzine mit einer niedrig dosierten adjuvanten GM-CSF-Unterstützung mit der gleichen Vakzine, mit einem adjuvanten Placebo gegen einen Vektor. Und wir werden sehen, ob es wie beim Cipolloid-CD ebenfalls zu einer Verbesserung des Overall Survival kommt. Ich würde es mir erwarten. BSA und BSA-Doubling-Time als prognostischer Faktor. Wir haben schon früher gehört, dass die BSA-Doubling-Time nicht eine einfache Verdopplungszeit ist, sondern einer logarithmischen Betrachtung unterliegt. Wenn man das BSA und die BSA-Doubling-Time kombiniert bei diesen Patienten, bei den fortgeschrittenen Patienten unter Docetaxel-Therapie, kommt es zu einem deutlichen Unterschied zwischen den Patienten mit einem höheren BSA und einer geringeren Doubling Time verglichen mit einem BSA mit einem niedrigeren BSA und einer BSA Doubling Time von über 55 Tagen, also ein Median Survival von 24,7 zu einem Median Survival von 13,8 Monaten. Also nicht nur das BSA, sondern auch natürlich das BSA als dynamischer Faktor. Wenn man sich die Doubling Time bei diesen Patienten unter Chemotherapie anschaut, sieht man auch, je niedriger die BSA Doubling Time, je höher die BSA Doubling Time, umso besser das Overall Survival. Ich möchte zusammenfassen, dass die Messung eines Therapieansprechens bei Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakarzinom eine Herausforderung ist, und ich hoffe, dass ich ein bisschen Ihr Interesse für diese Herausforderung wecken habe können und damit Sie sehen, was wir da mitmachen jeden Tag, dass eine 30-prozentige Reduktion des BSA unter Chemotherapie in einem eindeutigen Vorteil für das Gesamtüberleben resultiert, dass eine ähnliche Situation für neue Hormontherapien wahrscheinlich, aber nicht nachgewiesen ist, für Immuntherapien eher unwahrscheinlich. Und gerade da sind wir gefordert, neue Biomarker zu finden, wobei zum Beispiel Circulating Tumor Cells sehr, sehr vielversprechend sind, weil sie nicht nur über die Tumormasse eine Auskunft geben, sondern uns auch die Möglichkeit geben, den Tumor molekularbiologisch zu untersuchen. Ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken, dass ich darüber sprechen durfte glaube eben, dass obwohl die Vorträge auf den ersten Blick als sehr weit auseinanderliegend erscheinen mögen, es doch einen ganz interessanten Bogen schließt, und danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.